SRF 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, mein Name ist Hannes Hug. Mein Gast heute im Fokus ist der Urs Lehmann, Präsident von Swisski. Herr Lehmann, gestern ist in Schladming die Ski-WM zu Ende gegangen. Für die Schweiz hat dabei nur gerade eine Silbermedaille rausgeschaut, geholt von der Lara Gut. In der Nationenwertung vom Ski-Weltcup liegt die Schweiz im Moment auf Rang 7. Das ist noch hinter Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden. Für welchen Gemütszustand entscheidet ihr euch, wenn ihr die Wahl habt zwischen Wut und Erleichterung, weil sie jetzt mal vorbei ist vorerst? Das ist ein tiefes
Das ist so, weil ich wirklich muss zögern. Es ist irgendwo in der Mitte. Mhm. Grundsätzlich eher Wut, Enttäuschung, selbstverständlich. Ich glaube, als Alpenland, wo der Anspruch immer gehabt hat, an der Spitze zu sein, wo man, glaube ich, auch darf haben und er muss haben, kann man nicht zufrieden sein, selbstverständlich. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, wo insbesondere die Herrenmannschaft war, vor der WM eigentlich die ganze Saison über, dann sind die Leistungen eigentlich noch gut gewesen. Man hätte wahrscheinlich nicht viel mehr dürfen erwarten in dieser Situation.
Jetzt seid ihr in Schladming gewesen. Ihr habt mir vorhin gesagt, ihr habt in den letzten paar Wochen recht viel gegessen. Da muss man vermutlich sehr viele Leute treffen. Man geht daher, daher, wird eben eingeladen zum Essen. Wie demütigend ist das eigentlich als Präsident von Swisski, eigentlich immer auf der Stirn die schlechten Resultate vor sich herzutragen und die anderen zu sehen?
Ich glaube, das muss man ein bisschen weiterfassen. Wir haben ja nicht nur die Alpinen, sondern wir haben 8 Disziplinen. Und wenn man das Gesamtkonstrukt anschaut, wie jetzt gerade gestern auch wieder im Langlauf, wo der Daria Colonia wieder Zweiter geworden ist, dann gibt es keinen Grund, dass man da müsste traurig oder mit hängenden Köpfen rumlaufen.
Ich habe natürlich jetzt einen von den anderen geredet, ja, oder? Wo sie sagen, oh, da kommt der Lehmann, schau mal.
Ja, die gibt's innerhalb vom Skizirkus gibt's die gar nicht so, weil, wir haben viel Gespräche auch mit anderen Nationen und spannend ist ja, dass jeder sagt, du, das ist mir auch schon mal so gegangen. Und das ist ja so, es gibt die Zyklen, wie es in der Wirtschaft gibt, gibt's die ja auch im Sport und jetzt haben wir halt wirklich gerade eine rechte Delle. Und auch Sponsoren, die näher sind, die wissen, dass die Athleten, die haben das Potenzial, dass man jetzt einfach irgendwo wirklich in eine Wand reingelaufen ist, die angefangen hat mit Verletzungen. Viel, wie man es noch nie gehabt hat, aber nachher dann sicher auch mit Sachen, die man im Nachgang anders gemacht hätte. Hat sich alles kumuliert, aber ich glaube, Zuversicht, man glaubt daran, dass die Mannschaft wieder kommt, darum muss man sich nicht verstecken.
Wie versprüht man eigentlich in so einer Situation noch Optimismus? Also gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund, dir selber habt ja vor gut 20 Jahren seit der Skiabfahrt Weltmeister geworden. Da kann ich mir ja vorstellen, dass ihm das manchmal einfach aufregt, dass es jetzt nicht so kommt.
Ja, selbstverständlich. Also ich selber habe manche Enttäuschung durchlebt in den letzten Monaten. Da tut einem ja das Herz bluten an Sportler, wenn man sieht, dass die insbesondere Jungs nicht ihr Potenzial, ihr Leistungsniveau erreichen. Das tut extrem weh an Sportler. Aber man muss Optimist sein, das ist ja so. Gerade im Sport weiss man ja, dass ein Resultat manchmal lange kann, wenn ich es schaffe, von heute auf morgen mich wieder aufzubauen. Der Begriff Resilienz, den man auch benutzt, ja, in der Wissenschaft, wo man sich selber wieder aufbauen kann, von innen aus, eigenen Antrieb, der ist sehr wichtig im Sport. Nur so ist es auch möglich, dass man am einen Tag verliert und am nächsten Tag wieder gewinnt. Und ich sage immer, der anfängt, den Kopf hängen lassen oder eben nicht positiv ist, der hat ein Riesenproblem.
Es gibt ja Leute, die sagen, wenn man immer positiv ist, ist man einfach ein Schönfärber. Das würde am anderen Ende stehen. Was haltet ihr denn von dieser Aussage?
Das ist korrekt, wenn das so wäre. Ich glaube, ich darf mich in Anspruch nehmen, dass ich auch selbstkritisch bin, aber auch mit der Mannschaft gegen ihnen sicher sehr kritisch bin, auch mit Trainer, mit uns selber. Aber es kann nicht sein, dass man während der Saison gegen aussen kritisch geht, gegen Mannschaft oder sogar Einzelbeurteilungen oder Verurteilungen machen, das wäre kontraproduktiv.
Also schädlich.
Das wäre schädlich und würde ja die Dynamik von der Mannschaft, die trotz allem halt auf relativ bescheidenem Niveau eher positiv war an der WM, gerade wenn ich die Abfahrtsresultate anschaue, 6, 7, 8, das hat mich in der Saison noch nie im Weltcup, dann dürfen wir nicht die feinen Pflänzchen nachher dann wieder abwürgen.
Wie ist denn das für euch persönlich, wenn ihr quasi, ja, ihr habt ja den Einblick, ihr habt selber die Erfahrung gemacht, was es heisst, auf höherem Niveau zu fahren. Rundherum haben alle eine Meinung dazu, alle wissen, wie das funktioniert. An jedem Stammtisch wird das diskutiert, die Medien diskutieren. Da muss es euch doch manchmal einfach sagen, blaset mir doch in die Schuhe und lasst mich mein Zeug machen.
Ich glaube, der Sport, wir leben alle von den Emotionen. Ich meine, wenn es gut geht, dann sind wir alle himmelhoch jauchzend und geht uns gut und werden von den Emotionen getragen. Und selbstverständlich wissen wir, wenn es dann nicht läuft, dann sind die Emotionen halt entsprechend auch da und nicht immer rational, sondern eben von den Emotionen ein bisschen geschürt oder auch getragen. Da muss man, wenn man Sportler ist, muss man da mit dem können umgehen, das habe ich dort schon erlebt. Aber ich glaube, als Funktionär oder Verbandspräsident oder auch die anderen Trainer, das ist ein Teil, der dazugehört. Und als Profi muss man entsprechend auch herstehen. Ich finde gerade Stammtischgespräch finde ich ja irgendwo auch noch spannend. Ich bin gerade am Samstagabend in Davos allerdings, beim Langlauf-Weltcup, bin ich etwa eine halbe Stunde so wirklich so ein bisschen Stammtisch-Atmosphäre gesessen.
Also dir gedroht nicht das noch? Das
kann ja, nein, im Gegenteil. Ich glaube, wie ich gesagt habe, ich muss mich nicht verstecken. Und ich glaube auch für die Resultate bin nicht ich jetzt in erster Linie zuständig, sondern wir haben Trainer, die Athleten selber, die das gemacht haben. Und ich glaube, man muss jeden ernst nehmen. Ob jetzt Stammtisch ist, Medien oder eben auch Spezialist. Jeder hat das Anrecht, dass er auch angehört wird.
Jetzt hat es vorhin gesagt, das ist eigentlich bis zu dieser Saison her ist es gut gewesen. Wie erklärt er, das ist ja eine schwierige Frage, weil sie nicht eine Antwort hat, aber wie erklärt er euch oder uns das, dass es jetzt so schnell irgendwie in eine Abwärtsspirale mündet oder gemündet hat?
Sie sagen das richtig. Das ist eine sehr komplexe Frage, die extrem viele Gründe hat. Ich probiere das sehr.
Vielleicht sagen wir mal die drei wichtigsten.
Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist das Verletzungspech, das wir hatten. Wir haben noch nie so viele Verletzte gehabt wie jetzt. Von 86 Athleten über alle Kaderinnen sind nicht weniger als 30 haben Knieverletzungen gehabt. Das haben wir noch nie gehabt.
Und woher kommt denn das?
Ja, das ist noch schwierig. Das sind wir am eruieren und es gibt irgendwie kein Muster. Das ist noch speziell. Das kommt durch das aggressive Skimaterial, aggressive Skipisten, anders gesetzt. Auch da gibt es wieder unglaublich viele Einflüsse. Was noch schwierig ist, aber wir haben kein richtiges Muster gefunden, leider.
Also würdet ihr sagen, das ist eher höhere Gewalt und nicht in unserem Zugriffsbereich?
Ich würde sagen, dass in den meisten Fällen das so ist. Oder? Mhm. Und bisher zu Fahrfehlern natürlich von einzelnen Übersprüngen oder wie auch immer. Dort ist es schwierig, Einfluss zu nehmen. Dort hat es irgendwo angefangen, dass dann auch zum Beispiel ein Beat Feuz, der Teamleader, der immerhin das letzte Jahr 1300 Weltcup-Punkte gemacht hat, hat gefehlt. Dann ist das Zweite, was man sicher selbstkritisch auch muss sagen, dass die Materialanpassung, es hat ja Änderungen, Reglement gegeben, dass zum Beispiel die Riesenslalom-Ski, der Radius von 27 auf 35 Meter, dass man das ein bisschen unterschätzt hat.
Vielleicht. Also ich habe gelesen, ihr seid ziemlich hässig geworden, weil wir euch noch im Oktober haben gesagt, das Team kann fahren so. Jetzt ist es offenbar nicht so gewesen.
Das ist ja so. Ich meine, in meiner Funktion als Präsident ist man ja nicht dabei. Wir haben wahrscheinlich 40 Teams insgesamt. Da ist man nicht permanent dabei beim Training. Und mir hat man wirklich dargestellt im September, Oktober, wir sind bereit. Wir haben noch nie so gut trainiert und wir freuen uns auf die Saison. Und dann ist für mich natürlich die Ernüchterung doppelt so gross gewesen, wenn man mir einen Monat vorher dann etwas ganz anderes hat dargestellt. Ich glaube, alle sind von dem überrascht worden, aber wenn man natürlich dann das Gefühl hat, es käme gut und geht doppelt schlecht, dann tut es noch ein bisschen mehr weh.
Mhm. Jetzt haben wir quasi die Verletzungsgeschichte, Material, das ist auch das, wo man, das ist eigentlich so ein sattsamer, ein kleiner Allgemeinplatz auch. Das hört man auch, wenn die Österreicher mal schlecht fahren oder wer auch immer, das gehört man immer, Material, Verletzungsgefahr. Wie sieht denn das strukturell aus? Der Skiverband ist vor 110 Jahren knapp gegründet worden. Jetzt heisst Swisski und beinhaltet alle oder acht alpine Disziplinen. Ist dort vielleicht auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer? Ist das überhaupt noch zeitgemäss, das so zu lösen?
Ich bin überzeugt, dass im alpinen Skisport zumindest dass die Verbandsstrukturen, die irgendwo ja auch gewisse soziale Komponenten noch hat, dass man mit der Nationalmannschaft auch Mittel generiert, wo man nachher dann in Nachwuchs kann investieren kann, dass man überhaupt auch in 5 und in 10 Jahren noch Stars oder potenzielle Stars hat. Das hat sich bewährt. Es hat immer wieder Initiativen gegeben, Richtung Privatteams, wo es in einzelnen Fällen mag funktionieren, wie bei der Lara Gut, wo das hervorragend funktioniert. Aber auch so in Marketingteams, das hat sich nie durchgesetzt. Die Strukturen, die wir haben, haben wir in 2007 haben wir die massiv angepasst, gerade im Nachwuchsbereich. Wir sind auf Leistungszentren übergegangen, wo wir ein bisschen den Österreicher haben abgekupfert, wenn wir ganz ehrlich sind.
Aber dort ist es ein bisschen anders organisiert. Dort ist es straffer und klarer eigentlich.
Auch, ja, das sind zwei andere Sachen, oder? Von der Struktur her haben wir es eben von den Österreichern angenommen und funktioniert. heute ziemlich ähnlich wie sie mit diesen Leistungszentren. Und das funktioniert auch gut, wenn man die Resultate an Junioren-Weltmeisterschaften anschaut. Dann ist man mit, im Elfi die erfolgreichste Nation gewesen, mit Abstand, mit 11 Medaillen. Und im letzten Jahr hat man auch 8 Medaillen gehabt mit den Norwegern am meisten. Also ich glaube, der Nachwuchs dort stimmt, also Strukturen stimmen. Wo wir vielleicht ein Defizit haben, das ist eher auf der personellen Seite, Trainerseite, Ausbildungs- mässig, wo ich muss sagen, dort müssen wir noch einen Gang zulegen.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, 8 Disziplinen gehören zu Swisski. Vielleicht ist das ja eben auch eine von der Problematiken. Also, ihr müsst ja quasi als Präsident die 8 Disziplinen repräsentieren. Alle reden immer von den Skifahrern und den Skifahrerinnen. Im Budget von Swiss Ski ist das knappe Drittel, wo die Herren beanspruchen von diesem Geld. Ist natürlich in einem anderen Fokus. Die Frage also nochmal, ist es überhaupt noch zeitgemäss? Müsste man nicht einfach sagen, Swisski ist nur Skifahren und die anderen Disziplinen sind in einem anderen Verband, als Beispiel?
Das ist eine gute Frage. Die haben wir im Detail so noch nie erörtert. Wobei, wenn ich schaue, wie die anderen Verbände organisiert sind, dann ist das auf der ganzen Welt mehr oder weniger ähnlich. Es gibt einzelne Verbände, die haben Biathlon nicht drin, separat. Es gibt aber auch die Italiener zum Beispiel, die ja Erfolg hatten jetzt an der Weltmeisterschaft. Die haben sogar noch Bob drin. Also das ist dann nochmal etwas anderes. Das ist dann nicht mehr Schnee, sondern ist Eis. Mhm. Bei uns hat sich das so etabliert und bisher sind wir auch der Meinung gewesen, rein von der Struktur her, dass das so passt. Und interessanterweise gibt es ja noch mehr Schneesportbereiche, die eigentlich zu Swiss Ski kommen
wollen. Dann ist einer der neueren Zugänge in den letzten paar Jahren ist ja Snowboard gewesen. Und Snowboard ist ja vielleicht auch eine mögliche Erklärung, warum dass der Fokus sich auch ein bisschen verlagert hat, gerade bei den jungen Leuten, oder nicht? Dass man sagt, junge Leute fahren lieber Snowboard als Ski. Ski ist aber immer noch die grosse Aufmerksamkeit generiert im Volks. Gefühl auch mehr Zustimmung oder mehr Emotion zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ist man jetzt im Moment auch in so einer Übergangsphase oder ist das Kaffeesatz?
Nein, ich glaube, das ist sicher ein Trend. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, der ganze Snowboard-Trend, angefangen mit dem Can Simmen als Olympiasieger 1998 in Nagano, ist ja heute eigentlich schon fast etabliert. Wir sind heute schon einen Schritt weiter. Die ganze Freeski-Szene, oder? Halfpipe, Slopestyle etc., wo man mit dem Elias Sambühl, Jonas Humziker, Kai Mahler von den Weltbesten haben, die übrigens im nächsten Jahr in Sochi auch olympisch wird sein.
Also mit anderen Worten, wir müssen uns vielleicht von der Idee verabschieden, eine Skination zu sein und sagen, wir sind eine Schneesportnation mit verschiedenen Ausprägungen. Die eine ist eben Freeski, die andere ist Snowboard und Skifahren ist halt eine unter vielen.
Eine unter vielen würde ich nicht sagen. Es ist nach wie vor die wichtigste, selbstverständlich. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, die Jungen funktionieren ein bisschen anders. Es gibt heute Skifahrt, man nicht nur noch locker auf den Ski, sondern es gibt die Funparks. Und es gibt verschiedene Ausprägungen. Also entsprechend ist das Spektrum viel breiter. In der Schweiz ist bisher einfach das, insbesondere auch mediale Fokus, der ist Ski Alpin. Aber das andere kommt dazu und dürfen wir auch nicht vernachlässigen.
Wie gesagt, es ist ein Job, wo jeder weiss, wie er geht, wie man auch den Verband führt, wie man die Schweizerinnen und Schweizer, die Ski fahren, auf High Level auch zum Medaillenglück bringt. Bevor ihr Präsident seid worden von Swiss Ski, die seid ja 2 Jahre vorher schon im Verband tätig gewesen, inwiefern unterscheidet sich eure Vorstellung, die ihr dann hattet von diesem Amt, von dem, wie es jetzt tatsächlich ist?
Also unterscheidet sich nicht gross. Weil
ich habe jetzt keine andere Antwort.
Nein, aber ich sage Ihnen auch warum. Oder? Ich bin von 2006 bis 2008 bin ich im Präsidium gewesen. Und dann ist, also als Mitglied des Präsidiums für den Sport als Ressort irgendwo verantwortlich gezeichnet. Und habe natürlich die Bormio-Krise schon erlebt, beziehungsweise dort haben wir schon Anpassungen müssen machen, eben die ganze Nachwuchsstrukturanpassungen mit Leistungszentren haben wir in diesen Phasen gemacht. Das heisst, ich habe gewusst, was kann passieren, wenn es nicht läuft, dass man von den Emotionen positiv dreht und irgendwo im Negativen manchmal auch ein bisschen treiben wird. Insofern unterscheidet sich es wirklich nicht von meinen Erwartungen.
Das glaube ich euch nicht ganz so sehr vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, dass ihr als Mensch, wo ja, wir reden nachher noch so ein bisschen über eure DNA und Herkunft, eigentlich immer den Eindruck habt, ihr habt immer genau gewusst, was ihr wollt und dementsprechend auch nicht so viel Geduld vielleicht auch gehabt mit gewissen Abläufen. Also insofern nehme ich euch das nicht ganz ab, was ihr sagt, das hat sich eigentlich nicht unterschieden.
Ja, mal, ich habe ja gewusst, auf was das wartet. Ich bin absolut einverstanden, oder? Wenn man als Spitzensportler reinkommt, dann hat man den Antrieb, man will vorne sein, man will als Skination, will man ganz vorne sein. Und ich glaube, darum hat mich dann die Delegiertenversammlung auch ins Präsidium gewählt, weil sie gewusst haben, der kommt und raumt und macht Druck gegen die Spitze. Jetzt habe ich aber schon in den ersten 2 Jahren gespürt, dass ein Verband halt nicht ein agiles Sportschiff ist, sondern wahrscheinlich wie ein Tanker. Das heisst, wenn ich eine Kurve machen will, muss ich 3 Kilometer vorher dann anfangen einlenken. Das habe ich gewusst. Also, dass meine Geduld oder mein Geduldsfaden ein bisschen strapaziert ist oder auf eben ein bisschen geprüft wird, das habe ich eigentlich gewusst von Anfang an weg. Und das hat mir auch gut getan in der persönlichen Entwicklung, dass ich eine ganz neue Seite an mir haben dürfen und auch müssen ausleben.
Also, eine Lektion in Demut.
Demut ist wieder für mich ein anderes Thema. Demut, das lernt man im Sport. Das habe ich als Sportler gelernt. Wenn du hoch und tief hast, wenn du am Tag 1 gewünscht, dann jubelt die alle rauf. Wenn du am Tag danach nicht gut fährst, dann muss man sich schon in Demut üben. Also das habe ich vorher dann schon
gekannt. Das heisst, ehrlich mit anderen Worten, das ist jetzt ein Sonntagsspaziergang im Präsidium im Vergleich zu der Zeit, wo ihr als Spitzensportler habt, wieder Gold rausfahren wollt, nachdem ihr das schon mal gemacht habt.
Das ist ein ähnliches Thema. Ich glaube, im Sport, wie gesagt, Mechanismen wiederholen sich immer wieder irgendwo. Ob man Sportler ist, steht man im medialen Fokus. Das ist so, gerade wenn man Weltmeister war, sowieso. Wenn man ein halböffentliches Amt wie Präsident hat oder sich engagiert für den nationalen Verband, so, auch dann ist man eine halböffentliche Person. Und entsprechend wird beurteilt und zum Teil auch verurteilt. Das ist einfach so.
Ich würde gerne, bevor wir über eure Anfangszeiten als Skifahrer reden, eine erste Musik spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Ihr habt gesagt, das ist für eure Tochter, Nina, 8, sei Gangnam Style im Hause Lehmann, wird da dazu, weil tanzt, nehme ich an, am Morgen beim Powerfrühstück.
Ja, beim Powerfrühstück weniger, aber wenn es am Abend kommt, dann sind insbesondere meine 2 charmanten Damen, meine Frau Conny und Nina, die können dann nicht mehr ruhig sitzen, das ist so, dann wird sich dazu bewegt, ist auch sehr ein bewegtes Lied und auch der Videoclip dazu, der animiert ja eigentlich richtig, um sich zu bewegen.
Opa in Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일
나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Gangnam Style.
Sei Gangnam Style, ein Musikwunsch von Urs Lehmann, Präsident von Swisski und ehemaliger Abfahrtsweltmeister. Es ist ziemlich genau 20 Jahre her, Urs Lehmann, wo dir in Morioka Gold geholt hat. Inwiefern lohnt sich eigentlich die Situation von denn als Skiprofi mit der Situation, wie sie jetzt eben im Moment in dieser sagen wir mal Medaillenbase anzutreffen ist, zu vergleichen?
Sie meinen, dass die Schweiz nur eine Medaille gemacht hat, dann zumal. Also, für mich ist es natürlich ein anderer gewesen. Ich persönlich habe ja Goldmedaille gemacht, also bin ich mehr hoch gewesen. Als Nation, als solches, ist es ein bisschen schwieriger gewesen, weil wir hatten Athleten drin gehabt, wie ein Franz Heinzer, Vreni Schneider, die vorher viel gewonnen haben in der Saison.
Eigentlich Stars, so, ja.
Stars ist richtig. Also, die Saison war viel besser gewesen, als die jetzt aktuelle, und das ist denen nicht aufgegangen. Also insofern war die Situation ein bisschen andere gewesen.
Wie war sie denn in Bezug auf Training und auf Drill vielleicht auch? Das ist ja eine andere Zeit, muss man schon sagen.
Das ist ja so. Ich glaube, man darf Zeiten verschiedene Dekaden nicht vergleichen miteinander. Wenn man schon nur anfängt, Trainingsphilosophien sind anders gewesen, das Material ist ganz anders gewesen, die Pisten sind anders gewesen. Es gibt vielleicht ein Thema, wo ich das Gefühl habe, ist anders, wirklich komplett anders gewesen. Wir sind früher eher Grossgruppe gewesen. Ich bin unter dem Karl Fresner gross geworden.
Also ein strenger Trainer.
Ja, er war extrem streng gewesen. Bei ihm habe ich nie so genau gewusst, wenn ich am nächsten Lauf gefahren bin, Slalom oder Riesenslalom, wenn ich unten nachgekommen bin, tut er mich jetzt loben oder nimmt er mich jetzt gerade auseinander. Ich habe ihn sehr geschätzt, schätze ihn heute noch. Er hat uns wirklich immer Antrieb. Aber wir sind eine Grossgruppe gewesen, die uns gegenseitig Antrieb haben. Mir ist die letzten Jahre ist mir ja immer eher Richtung Individualisierung, individuelle Betreuung gegangen.
Also so wie dir das jetzt sagen, seid ihr nicht ganz überzeugt von dieser Idee?
Das ist so. Ich komme aus einer anderen Welt und jetzt muss man ja gerade wieder sehen, wenn man die Ausländer, die Erfolg haben, anschaut, die sind eher eine Grossgruppe. Man muss aber auch schauen, dass das in der Vergangenheit unter Martin Rufener hat das funktioniert. Wir hatten auch Athleten gehabt in diesen Kleingruppen. Jede Kleingruppe hat einen Leader gehabt, den Güste, Janka. Und das hat dort funktioniert. Heute haben wir die Leader in diesen Kleingruppen nicht mehr. Und wenn die dann noch fehlen und viele Verletzte, dann fehlt plötzlich der Athleten, fehlt die Referenz.
Aber können wir denn jetzt nicht sagen, ihr seid ja der Präsident von Swisski, ihr könntet doch das durchdrücken, dass man sagt, wir machen eine andere Strategie?
Das hat... Ob man klein oder Grossgruppe trainiert, das hat relativ wenig mit der Strategie vom Verband zu tun. Das ist effektiv in der Verantwortlichkeit von der Gruppentrainer bis her zum Cheftrainer oder Chefleistungssport. Und das wäre falsch, wenn der Präsident da würde reinschwätzen, nur weil ich jetzt aus einer anderen Welt komme und vielleicht eine andere Meinung habe. Die sind am Schluss ja auch verantwortlich für die Resultate in erster Linie, die Trainer. Und weniger der Präsident. Selbstverständlich darf ich auch den Kopf herheben. Aber am Schluss haben die Trainer und die Athleten das Training gestaltet und nicht der Präsident.
Was braucht es denn eigentlich, das wisst ihr aus eigener Erfahrung, was braucht es denn zum Siegen?
Auch das ist wieder eine Frage, die extrem vielschichtig ist. Ich glaube, am Anfang steht das Talent. Als Kind muss man Talent haben, man muss unglaublich...
Da sind wir 20 Monate das erste Mal in Sörenberg auf der Ski gestanden, das ist nicht knapp zweijährig. Hat man dann euer Talent schon erkannt oder habt ihr es erkannt?
Das ist so, mit 20 Monaten ist es mehr darum gegangen, dass ich auf der Ski haben heben und nicht im Schnee rumgetrollt bin. Das hat noch wenig mit Talent zu tun gehabt. Ein schlichter Drang zum Bewegen wahrscheinlich. Und ich komme aus einer sportlichen Familie, alle haben Eishockey gespielt, bis Nationalmannschaft. Und heute spielt der Enkus auch noch in der Nation und bei Kloten. Das heisst, der Drang zur Bewegung. Und Talent fängt an, man muss fleissig sein, es braucht sehr viel Ehrgeiz am Ende des Tages auch. Und im Sport sage ich immer, am Ende des Tages brauchst du noch das notwendige Quäntchen Glück, dass man nachher dann auch gewinnt oder verliert. Ich sage es, die 400stel von der Nadia Kammer in der WM-Abfahrt, das hat nichts mehr mit Können zu tun. Das ist jetzt einfach irgendwo noch Glück, ob sie dann halt dritt oder jetzt eben vierter geworden ist.
Und was ist es denn, eurer Meinung nach, bei euch gewesen, was euch dazu hat gebracht, dann eben vor 20 Jahren mit, sagen wir, knapp 24 die Goldmedaille zu gewinnen?
Ja, Japan ist mir immer gelegen, oder? Und ich bin mit 20 auf die Skifirma Salomon. Die hat es ja früher nicht gegeben. Das ist das erste Mal, dass die Ski gemacht haben. Und wir haben wirklich einen kühnen Plan miteinander entwickelt, die 3 Jahre zum WM-Titel. Und das war ein lang angelegter Plan gewesen. Ich bin jedes Jahr im Frühling auf Japan gegangen, japanische Meisterschaften gefahren, die Strecke gegangen anschauen. Und der Plan ist aufgegangen. Also von dem her ist das wirklich eine Geschichte, die von langer Hand geplant war und auch aufgegangen ist. Nicht jede Geschichte geht so auf. Aber das ist dann auch eine grosse Genugtuung, wenn dann so ein langer Plan entsprechend aufgeht.
In dieser Ski-Profi-Zeit habe ich gelesen, haben euch gelbe Socken Glück gebracht. Ihr seid immer mit gelben Socken gefahren. Welche Farbe haben eure Socken?
Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, aber trotzdem hat jeder Athlet ein bisschen ein Ritual. Der eine bereitet sich so vor dem Start, der andere hat eben gelbe Socken an, so wie ich. Heute sind es eher schwarze Socken, das hat aber nichts mit dem Gemütszustand zu tun, sondern in der Regel in der Geschäftsfeld, wie ich mich bewege in meinem Beruf, wäre es wahrscheinlich nicht so opportun, wenn ich gelbe Socken an hätte.
Ihr seid CEO von einer Arzneimittelfirma in der Homöopathiebranche, kann man vielleicht so sagen, oder eine Homöopathiefirma in der Arzneimittelbranche. Über das möchte ich nachher noch schnell reden. Ich möchte noch mal ein bisschen zurück zu diesen Anfängen. Ich habe gelesen, ihr habt eurem Vater gesagt, er würde gerne ein Rennen fahren. Und der hat gesagt, das ist viel zu gefährlich. Ihr habt ihm eine Zettel geschrieben, über Nacht, wo drauf steht, ihr dürft überhaupt nichts. Ihr seid sehr enttäuscht von ihnen. Am nächsten Tag seid ihr ja auch Herrgott früh abgeholt und habt das Rennen gefahren. Ist das einer von den Auslöser, dass man überhaupt so einen Ehrgeiz entwickelt? Oder wie ist denn das bei euch wirklich passiert?
Ja, ich glaube, heute kann man über das schmunzeln. Und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich die Geschichte wieder höre. Aber die
stimmt sie denn?
Ja, die stimmt schon. Ich glaube, das ist auch eine Eigenheit von Sportlern, vielleicht von Spitzensportlern. Das ist darum gegangen, wenn man jung ist, IO, fährt man Slalom, Riesenslalom. Und ich habe immer den Drang gehabt und das Auge auf die Abfahrt geworfen. Und mein Vater hat immer gesagt, bevor dass du nicht eine saubere Abfahrtsausbildung gemacht hast, gehst du kein Abfahrtsrennen gefahren. Und dann hat es halt das Rennen gegeben, bevor dass ich Ausbildung gemacht habe. Technische, und ich wollte unbedingt das Rennen fahren. Und dann war das wahrscheinlich meine Art vom Täubeln, dann zumal. Bin zum Glück durchgekommen mit dem Täubeln, jetzt im Nachgang, muss man sagen. Und das ist dann am Ende vom Tag aufgegangen. Aber es ist eine herzige Geschichte eigentlich so vor meinem ersten Abfahrtsrennen.
Und dann ist ja auch so ein Aspekt als Athlet, ist ja, man ist sehr häufig allein. Also ich stelle mir das ja auch als eine sehr einsame Tätigkeit vor.
Ja, das ist es eben nicht in meiner Ansicht. Oder man ist mit dem Team ist man 9 Monate im Jahr ist man unterwegs. Es ist zwar ein Einzelsport, wo auf der Piste ist man ganz allein. Man fährt sogar gegen Teamkollegen aus der Schweiz. Aber schon beim Essen ist man im Team zusammen. Am Abend ist man mit einem Zimmerkollegen zusammen, wo man wahrscheinlich mehr Zeit verbringt, weder mit seiner Familie oder sogar mit seiner Frau. Dadurch sage ich immer wieder, der Teamaspekt, auch die Teamdynamik, die spielt viel mehr, wieder, dass man das Gefühl hat. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wo das Abfahrtsteam insbesondere dieses Jahr darunter gelitten hat, weil es der eine nicht gelaufen ist, sind dann später auch ein Defago sind angesteckt worden von dem.
1996 hat er gesagt, ich fahre zu schlecht, um aufzuhören. Ihr hat auch Verletzungen gehabt, das hat einen grossen Teil dazu beigetragen, dass ihr es am Schluss hat gelassen. Dann hat er die Matura in dieser Zeit auch gemacht, also mehr plus ou moins, aber auch während dem Training büffeln für eine Matur und dann ein Studium, also ein Wirtschaftsstudium. Das ist ja eigentlich auch recht atypisch. Also, dass der jemand quasi, ist denn das während dem entstanden, vorher schon ein Plan gewesen, oder wie muss man sich das erklären? Wie hat der Urs Lehmann das gemacht?
Ich habe am Abend von meinem Weltmeistertitel habe ich an der Pressekonferenz gesagt, dass ich im Skisport nicht 30 würde. Und das hat dann zumal niemand begriffen und hätte auch nicht so arrogant oder überheblich sein. Sondern ich habe immer gewusst, so gut, dass ich wieder Ski fahre, so viel Erfolg, wie ich auch habe, irgendwann hört das auf, das wunderbare, traumhafte Leben als Sportler.
Kann man denn überhaupt mit diesem Gedanken im Hinterkopf siegen?
Ich glaube schon. Ich habe es ja dort können. Habe ja sonst, ich sage jetzt mal, ansprechende Leistungen gebracht, auch im Weltcup. Aber es gibt irgendwo eine Vision. Ich habe immer gewusst, eben mit spätestens 35 kommt noch ein Leben hinten dran, wo für mich wichtig ist, dass ich auch genug durch Herausforderungen habe. Ich bin jemand, der sehr viel Herausforderung braucht. Und entsprechend muss man sich auf das vorbereiten. Und das habe ich immer gewusst. Mir hat mir medial vorgeworfen, ich könne mich durch das nicht voll auf den Sport konzentrieren, wobei, dass ich der Meinung bin, dass ich das habe meine Kritiker können widerlegen und dass ich mehr wirklich durch Verletzungen, immer wieder Verletzungen, bin zu stark zurückgeworfen worden.
Und dann hat er eigentlich so eine Standortabklärung gemacht, vermutlich das erste Mal in eurem Leben, oder?
Ja, ich bin mit, glaube ich, 25, habe ich wirklich mal wollen wissen, ja, was kann ich denn überhaupt, was sind meine Neigungen. Das bin ich wirklich 2 Tage an ein Institut von meinem IQ ausloten lassen, was könnte mich interessieren später. Für mich ganz ein wichtiger Schritt gewesen, weil ich bin nach diesen 2 Tagen raus. Die Frau hat mir gesagt, was ich später mal machen könnte. Und das hat mir sehr viel Zuversicht und ein Gewissen gegeben, was die Zukunft betrifft. Und durch das habe ich mich wieder mehr auf das Jetzt und aufs Training und auf die unmittelbare Zukunft können konzentrieren. Und ich bin eigentlich wie befreit gewesen für nachher dann den Rest von meiner sportlichen Karriere, weil ich gewusst habe, in was für eine Richtung das gehen könnte nachher.
Welche Rolle haben eure Eltern gespielt in dieser ganzen Entwicklung? Wenn ich mir jetzt einfach nochmal in Erinnerung rufe, dass euer Vater eigentlich dagegen war, dass ihr dort Abfahrten machen könnt, bevor ihr quasi eine Ausbildung als Abfahrer hinter euch gebracht habt. Wie haben die reagiert? Oder beziehungsweise wie haben die euch unterstützen können?
Die sind unglaublich wichtig für mich gewesen, die Mutter wie auch der Vater und ich glaube für jeden Sportler, weil gerade insbesondere im Skisport ist die immense Unterstützung von den Eltern ist unabdinglich. Sonst, weil man muss am Mittwochnachmittag trainieren, am Freitagnachmittag und Samstag, Sonntag ist man sowieso unterwegs. Und bis 18 geht das eigentlich nur mit der Unterstützung von den Eltern. Darum haben die einen maßgeblichen Anteil daran, ob so ein Unternehmen, sprich Spitzensportler werden, dann haben die einen maßgeblichen Anteil. Und bei mir ist das Verhältnis immer wunderbar gewesen. Das heisst nicht, dass man immer gleicher Meinung muss sein. Eben wenn es jetzt um die erste Abfahrt gegangen ist, verstehe ich meinen Vater heute besser denn je, heute, als ich selber eine Tochter habe. Und wir haben den Rang immer gefunden und ich bin meinen Eltern extrem dankbar, was sie für mich gemacht haben.
Inwiefern ist denn das auch vielleicht ein bisschen isolierend, also wenn man plötzlich auf diesem höheren Level fährt, also Weltklasse-Niveau, und die Eltern beurteilen ihn natürlich immer als der Sohn, als Kind, wo man ja dort mit 20 Monaten gesehen hat, den Hocker abtrollen. Können die ihn denn überhaupt noch beistehen in dieser Situation?
Oh ja, ich glaube, das wird umso wichtiger. Der Weltcup-Zirkus, wie er manchmal auch ein bisschen plakativ genannt wird, das ist ja eine in sich geschlossene Welt, wo man eben 9 Monate miteinander um die Welt reist, eine Fahrt in Espen, in Japan, in Europa, überall. Und dann ist es wichtig, dass man daheim so ein bisschen wie ein Redui hat, wo man sich zurückziehen kann, dass man auch Leute hat, wo man über andere Sachen kann
also
reden kann.
Es geht gar nicht so sehr darum, dass die sagen, du müsstest dort vielleicht ein bisschen anders der Innerschein noch. Und
im Gegenteil, das sind ja nicht Spezialisten, das ist der Auftrag der Trainer. Der Auftrag daheim ist, dass man wirklich irgendwo einen Anker hat, wo man sich zurückziehen kann und wieder kann tanken kann.
Ja, vorhin gesagt, Matur. Dann quasi sagen, jetzt mache ich ein Studium. Ihr habt dann sogar einen Doktor gemacht. Doktorarbeit heisst internes Kontrollsystem von Firmen und Unternehmen. Das tönt auch wieder nach denen zeige ich jetzt. Wem?
Nein, das hat nichts nach denen zeige ich jetzt überhaupt nicht. Aber ich glaube, als Sportler
lernt einfach man nur vor dem Hintergrund, dass man ja sagt, okay, und das ist eine Quote, eine Aussage von euch im Interview, wo ihr gesagt habt, viele Leute haben das Gefühl, ich habe das Hirn in der Beinmuskulatur.
okay, jetzt weiss so ich, was ich herwende. Genau. Und das geht ja nicht nur mir so. Der Sportler hat auch heute noch nach mir eigentlich ein falsches Image. Man hat immer das Gefühl, die sind gut im Sport, was machen, im Rennen, im Laufen, im Gumpen, im Skifahren. Und sonst können sie nicht so viel. Und mit dem Image haben wir Sportler ein bisschen zu kämpfen. Und dem habe ich natürlich entgegenwirken. Und irgendwo auch sagen, hey, wir Sportler, nicht nur ich, sondern auch die anderen Sportler, können eigentlich noch viel mehr wieder schnell den Hocker runterfahren.
Es wird aber natürlich in erster Linie von einem Sportler, von einer Sportlerin erwartet, dass sie ihre Leistungen, seine Leistungen bringen, dass sie Goldmedaillen gewinnen. Im besten Fall vielleicht noch Silber. Etwas anderes ist in dieser Situation auch nicht gefragt. Leben wir in einer gemeinen Zeit gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern?
Nein, der Sportler, der weiss das. Der Sport ist nicht sozial, im Gegenteil. Es ist der Winner takes it all. Der Sport funktioniert so. Der Sieger gewinnt alles und der Vierte an der WM, der kann eigentlich daheim bleiben. Der Sportler weiss das und begibt sich in die Welt hinein. Das heisst nicht, dass es immer einfach ist, mit dem umzugehen. Aber solange dass man das auch einreihen kann und wirklich weiss, dass es halt in der Öffentlichkeit so beurteilt wird, glaube ich, kann man damit umgehen. Wir haben heute Sportler wie eine Lara Gut oder einen Simon Ammann, Dario Colonia, Didier Guiche, wo, glaube ich, an einer breiten Bevölkerung auch gezeigt haben, dass sie eben weit über den Sport raus auch Charaktere sind, eine gute Bildung haben und auch gute Typen, wenn ich das so darf sagen, sind.
Man könnte aber vielleicht auch sagen, dass das ein Teil vom Thrill ist, der vom Sport ausgeht. Dass es eben vielleicht außerhalb von dieser, jetzt dürfen wir noch ein bisschen diskutieren oder jetzt höre ich auch mal deinen Standpunkt an, sondern es ist quasi ein digitaler Entscheid, null oder eins.
Ja, ich würde es vielleicht nicht gerade so krass sagen, aber es geht in die Richtung. Ja. Im Sport ist klar, oder? Im Sport gewinnt nur der Beste. Es hat nur Platz für einen. Entsprechend muss man auch selbstdiszipliniert sein. Es braucht, wie gesagt, den Ehrgeiz. Man muss können ellbögeln, das ist ja so. Ein gewisser Drill ist notwendig. Nur mit Chillen bringt man es nicht an die Weltspitze. Dass da nützt das grösste Talent nicht. Und das hilft einem auch später im Leben. Also, ich glaube, die Selbstdisziplin, auch die Zielorientiertheit für etwas kämpfen oder auch hersteuern, sehr fokussiert. Das sind die Gaben, die der Sportler hat. Und wenn er das ein bisschen geschickt macht, kann er das auch ins Berufsleben mitnehmen.
Wir haben vorhin über eure Socken geredet, von gelb zu schwarz, wo ihr gesagt habt, quasi im beruflichen Umfeld ist jetzt das ein bisschen mehr angesagt, schwarze Socken zu tragen. Wie gesagt, ihr seid CEO von der Arzneimittelfirma für homöopathische Arzneien. Ich würde gerne ein bisschen über das reden, nach eurer nächsten Wunschmusik. Es ist Pegasus Skyline. Wie kommt es zu dieser Wahl, Pegasus?
Ja, das ist ja der Olympiasong 2012 von London gewesen und der bewirkt natürlich emotionale Bilder von Olympia 2012 und wenn man aus dem Sport rauskommt, dann sind so Sportbilder sind sehr emotional, ob das im Sieg oder in der Niederlage ist und von dem Hintergrund habe ich das wirklich einen riesen Song gefunden und darum höre ich den sehr gerne.
We are all a part of this concrete jungle. Urban life has taught me how to fight. But it's been no pleasure cruise. I didn't have a way to choose. We are all a part of this concrete jungle. Come on.
Let us rise to the top of the sky.
Pegasus Skyline gewünscht vom heutigen Fokusgast Urs Lehmann, Präsident von SwissKey und CEO von der Firma für homöopathische Arzneien. Herr Lehmann, ihr habt quasi ein 100% Pensum als CEO von dieser Firma, also, und habt gleichzeitig das Präsidium von SwissKey. Ich habe gelesen, ihr arbeitet 7 Tage in der Woche, pro Tag etwa 10 Stunden. Und solange euch das noch Spass macht, würdet ihr die Stunden nicht zählen. Wie lange macht es denn noch Spass?
Ich hoffe noch lange, dass es Spass macht. Mein Lebensunterhalt für mich und die Familie und mein Hauptberuf ist selbstverständlich ist Similasan. Das Amt beim Skiverband ist eigentlich in der Wirtschaft, würde man sagen, ein Verwaltungsratsmandat. Verwaltungsratspräsident. Es ist einfach in der öffentlichen Wahrnehmung ist das halt ein bisschen dominant.
Also es ist halt auch noch gut, wenn man als Präsident einen ehemaligen Abfahrtsweltmeister hat, der gut reden kann.
Merci für das Kompliment. Ja. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so, das sagen die Boulevardmedien, sagen das insbesondere auch, man braucht immer noch einen Namen oder einen Kopf, den man kennt, wo man irgendeine Story, ob sie dann gut ist oder schlecht ist.
Also ist dann vielleicht Krux die, dass ihr für etwas wahrgenommen werdet bei SwissKey, wo ihr gar nicht seid?
In gewisser Hinsicht ist das so, das finde ich sehr eine treffende Aussage. Wie gesagt, wenn ich verantwortlich gemacht werde für Training im Sommer, dann ist das nicht wirklich der Realität.
Würdet ihr das heute auch sagen, wenn 3 Goldmedaillen gewonnen worden
ja,
wären?
Ja, das habe ich immer gesagt und selbstverständlich. Was ist ein Präsident oder ein Verwaltungsratspräsident seine Funktion? Die Strategie muss man festlegen, man muss Mittelbeschaffung, die ganzen Strukturen etc. etc. Im Krisenmanagement gehört wahrscheinlich ein Verwaltungsrat her, wie wir es jetzt auch machen. Aber für Training im Guten wie im Schlechten oder für Trainingspläne, da sind, wie gesagt, sind Trainer verantwortlich.
Die Diskussion ist aufgetaucht, quasi einen Alpin-Chef zu verpflichten, wo sich der eigentlich nur den Skifahrer annimmt, einfach als Gedankenspiel. Wenn man jetzt sagt, gut, der Lehmann Urs hat die und die Fähigkeiten, er könnte eigentlich verzichten auf seinen Job als CEO von dieser Firma und auf sein Präsidium. Er wird quasi Alpin-Chef und ein anderer wird, ihr seid nicht einverstanden.
Ja, nein, jetzt haben sich ein bisschen viel im Konjunktiv geredet, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das gut käme, wenn, ob es das ich oder ein anderer bin, wenn der Präsident plötzlich eine operative Funktion, wo er nicht einmal zoberst ist, also zoberst im Sinn von Geschäftsführung, sondern wirklich nachher dann in Detailarbeit hineingeht. Ich habe auch die Ausbildung als Trainer zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass das gut käme. Ich glaube, jeder muss wissen, wo er seine Stärken hat, wo er etwas kann bewirken kann und in diesem Umkreis sollte er einigermaßen bleiben. Da gibt es Leute, Alpin-Chef, die das viel besser können wie ich.
Ich habe gelesen, dass ihr gesagt habt, also wenn ich das jetzt allein nur wegen Geld würde machen, dann könnte ich gerade so gut Verwaltungsratsmandat annehmen, dann brauchte ich nicht das Präsidium zu machen von SwissKey. Warum liegt es euch denn eigentlich so fest am Herz, 20 Jahre nachdem ihr Gold geholt habt?
Wie allen, die sich für den Sport engagieren, ist, wenn man mal im Sport ist, drin war oder drin ist und wenn man noch so tief drin ist, wie ich das als Beruf hatte, dann ist eine Passion da, dann ist eine Leidenschaft für den Sport, eine Faszination für den Sport da. Und wie manche tut sich ehrenamtlich in einem Skiclub engagieren, in einem Regionalverband oder in einem Fußballclub, wie auch immer. Unser Sport lebt irgendwo von dem. Die Profisportler sind irgendwo nur, ja, Führungszeichen, eigentlich Spitze vom Eisberg. Und der Sport ist darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die sich ehrenamtlich oder halb ehrenamtlich engagieren. Und ich kann, wie soll ich sagen, ich habe den Luxus, dass ich meinem Herzblut, meiner Passion beim Skiverband nachleben und auch etwas bewirken. Und das macht mir wirklich viel Spass. Das ist keine Plattitüde.
Würde denn das jetzt auch so, ich spüre so ein bisschen zwischen den Zielen raus, wenn man jetzt die Struktur konsequent würde ändern, man würde sagen, also man professionalisiert quasi die ganze Struktur, also wir machen wirklich, was immer deprofessionalisieren heisst, und muss man jetzt auch noch darüber reden, da rüttelt man eigentlich an den Grundfesten von unserer Volksseele, von der Schweizer als Skination oder wie auch schon gesagt wurde, als Entwicklungsland.
Der mit dem Entwicklungsland, der kommt nicht von mir, der kommt von einem guter Mitarbeiter von uns, aber jeder von uns lässt manchmal Sachen raus, wo er im Nachgang vielleicht falsch interpretiert wird oder wo man vielleicht sogar nicht mehr sagen. Ich glaube, die Schweiz ist alles andere als ein Entwicklungsland im Skisport.
Aber meine Frage ist ja, rütteln wir jetzt an den Grundfesten?
Nein, das macht man nicht. Oder wenn man der Alpin-Chef, um darauf zurückzukommen, das ist eigentlich der Kern der Frage. Das ist nicht eine grobe Strukturveränderung, sondern es ist nur eine Höhergewichtung des Bereichs Alpin. Wir haben bisher einen Chef Leistungssport gehabt, der über alle 8 Disziplinen hat, die müssen managen, troubleshooten, wie auch immer, einfach das wirklich im Griff haben. Wir haben gesehen, dass das, gerade wenn eine Krise da ist, gar nicht mehr machbar ist. Wir haben neue Disziplinen wie Skispringen, Damen und eben die Freeski, wo man sich auch noch darum kümmern muss, nicht mehr machbar. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt im Wissen, dass Alpin die wichtigste Disziplin ist, nehmen wir dort eine Person her, die sich ausschließlich um Ski Alpin von der Nazi bis runter in die Nachwuchskader eben darum kümmert. Das heisst, die Struktur ist nicht so viel anders. Sie wird einfach höher gewichtet und ein bisschen mehr darauf geschaut auch, dass man dann die Strategie und Vision entsprechend kann ausleben und durchsetzen und möglichst schnell wieder Erfolg haben.
Aber wir können natürlich auch sagen, dass die Aussage von der Schweiz als Ski-Entwicklungsland vor einem neuen Hintergrund, also Entwicklungsland zum die Schweiz als Skination neu zu positionieren vor einer veränderten Umgebung. Also die Schweiz ist in dieser Beziehung vielleicht auch ein bisschen ein Sonderfall, oder? Dass alle, auch viel freiwillige Arbeit, viel Vereine, es ist so ein bisschen ein Milizsystem eigentlich. Und das hat sich bis jetzt vielleicht bewährt. Eben, wie gesagt, vor 110 Jahren knapp ist der Skiverband gegründet worden. Eben, ist das denn überhaupt so zu verstehen, vielleicht? Dass er es gar nicht so hat gemeint?
Ja, das ist eine Perspektive. Ich weiss ziemlich genau, wie er es gemeint hat, aber das, was Sie sagen, ist eine Perspektive. Oder? In der Schweiz ist nicht nur der Sport, auch in anderen Bereichen haben wir das Milizsystem, auch in der Politik ist das so. Ich glaube, die Schweiz ist auch gross geworden in der Historie, nicht nur in diesen 110 Jahren Skiverband über
das Milizsystem. Nur erwartet man natürlich von den Skifahrern, dass sie gewinnen und bei den Politikern sagt man, ja gut, dass sie wieder Wahlen
führen. Ja, von denen erwarten wir auch, dass sie gewinnen ab und zu, oder? Die armen Käben, die tun wir noch fast mehr leid.
Also als sie gewinnen, Erkenntnis vielleicht. Aber
ja, okay, das ist ein anderes Thema. Aber bei uns ist klar, wir werden das gemessen und das soll auch so sein. Und ich sage immer wieder, bei uns muss der Athlet im Zentrum stehen. Wir müssen alles dafür tun, dass der erfolgreich ist. Jetzt haben wir gesehen, jetzt sind wir in ein Loch hineingekommen. Und da muss man überbüchen, man muss Sachen anders machen, man muss noch mehr schauen, hey, was müssen wir machen, um wieder an die Spitze zu kommen. Und wir haben die Verpflichtung, das entsprechend auch umzusetzen, schon nur den Athleten gegenüber in erster Linie.
Könnte es auch sein, dass das vielleicht ein Ausdruck ist von einer momentanen Krisenverfassung? Also die Schweiz wird ja ziemlich häufig angefindet, das ist so ein bisschen eher auch eine steifere Brise, die uns da entgegenweht rundherum, oder? Könnte jetzt eigentlich die BS vielleicht auch ein bisschen Ausdruck sein von so einem angeknacksten Selbstvertrauen?
Ja, für mich ist sie viel mehr Ausdruck von schlechten Resultaten am Ende des Tages, wo schwarz auf weiß da sind. Und wenn die Resultate nicht da sind, dann kennt man ja das auch aus dem Sport, dann ist klar, dann leidet das Selbstvertrauen. Auch das ist ein Aspekt, dass das Team, das Männerteam nach meinem Gutdünken schnell mental ist zusammengebrochen, eben die Leistungen nicht gebracht hat, das Festtrauma studiert, was muss ich jetzt noch, wie muss ich auf dem Ski stehen. Dort bin ich auch klar der Meinung, dort muss man stabiler werden. Ich meine, wir reden von mentalem Training, von emotional stark sein. Und an dem muss man auch arbeiten. Wie man in Kraftraum muss man auch mentales Training machen, dass man eben fit ist.
Nochmal ein Gedankenspiel, ein Szenario. Ihr habt zusammen mit dem Bruno Kernen eine Firma, die ihr betreibt. Das ist eine Athletenvermarkterfirma, die heisst GFC. Ihr könntet ja auf das Präsidium verzichten von Swisski und von der anderen Seite her quasi die Strukturen von der Seite der Athleten aufbauen, um die Schweiz zur Skination weiterzumachen. Ist das ein Gedankengang wert?
Ich bin nicht operativ tätig in der Firma GFC, bewusst auch nicht. Wir haben dort
aber ihr haltet Aktien?
Training. Ich halte eine Aktie, das ist korrekt. Aber auch dort so eine Firma, eine Vermarktungsagentur, hat nicht die Kraft, soll sie auch nicht haben, um Strukturen im Sport, in einem Verband zu ändern.
Aber sagen ja alle, Geld regiert die Struktur. Es ist ja nicht so,
ja,
dass
das Geschichte
Struktur regiert.
Ich bin klar der Meinung, dass Personen immer noch wichtiger sind, als Strukturen am Ende des Tages. Schlechte Personen, schlechte Anführungszeichen oder nicht qualifizierte, können die besten Strukturen bringen, können sich die nicht entwickeln. Und gute oder Top-Leute können oftmals über schlechte Strukturen hinweg immer noch gute Leistungen bringen. Das ist für mich viel wichtiger. Darum muss die Firma auch das Umfeld der Athleten, also das geht von Terminfindungen weit über Sponsorenverträge raus. Das ist wichtig, dass so eine Firma dort ein optimales Umfeld schafft für den einzelnen Athleten, aber fürs Gesamte. das ist ein anderer Auftrag und das muss der Verband machen.
Wie macht ihr das eigentlich vor dem Hintergrund, dass euch auch schon vorgeworfen ist worden, dass das Klungelei ist, dass das ja eigentlich nicht zusammengeht? Ihr könnt ja nicht das Präsidium haben und gleichzeitig Aktien halten von einer Vermarkterfirma und noch CEO sein von einer Homöopathie-Arzneimittelfirma. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf?
Das ist ein medialer Vorwurf in der gelebten Welt und die ist matchentscheidend, sprich von den Athleten her rund um den Skiverband. Die wissen, dass ich das klar und extrem strikt trenne. Ich habe das von Anfang weg immer transparent gemacht, auch zum zeigen, hey, ich bin mir das bewusst und ich lege das ganz klar offen und da.
Und Frage wenn ich den kleinsten Fehler will machen. Frage geht vielleicht auch weniger in die Richtung, dass die das nicht dürfen, sondern dass man sagt, könntet ihr sich auch vorstellen, für etwas Spezifisches zu entscheiden und den Rest nicht mehr zu machen?
Das entspricht vielleicht meinem Charakter. Ich habe immer gerne Abwechslung gehabt auch. Ich habe das heute noch, verschiedene Themen zu machen. Habe so eine wunderbare Balance nach mir zwischen wirklich Wirtschaft, bei der Similasan, wo ganz anders ist als der Sport. Und im Sport kann ich mein Herzblut, meiner sportlichen Passion anleben. Das gefällt mir. Und die verschiedenen Facetten, das macht es für mich auch spannend und habe das Gefühl, dass ich dann auch bessere Leistungen kann bringen kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr gefordert bin, aber auch das entspricht wahrscheinlich mir.
Ist natürlich auch nochmal eine andere Perspektive. Ihr werdet am 1. April 44. Das ist schon ein okay Alter. Aber es
mittelalterlich,
ist oder? Ja, mittelalterlich. Also wie sieht denn die Perspektive aus? Was würdet ihr sagen? Wie lange macht ihr das Präsidium noch? Wie lange macht ihr den CEO noch? Wie lange macht ihr der Aktieninhaber von GFC noch?
Das ist schwierig, das kann ich so jetzt nicht sagen. Am einfachsten ist wahrscheinlich zu beurteilen, der Präsident von Swissi, der wird immer alle 4 Jahre gewählt. Das heisst, die jetzige Amtsperiode ist von 12 bis 16. Mhm. Und im 16. wird er dann 10 Jahre im Präsidium gewesen sein. Wenn ich so meine Amtsvorgänger
also anschaue, etc. Also die bleiben bis 16 mit anderen Worten?
Ja, das ist eine delegierte Versammlung, die das entscheidet. Ausser, ich würde jetzt weiss ich nicht, was passieren oder mir würde es nicht mehr gefallen, dann kann das anders sein. Aber ich glaube, wenn man ein Commitment abgegeben hat gegenüber der delegierten Versammlung und dem Verband, dass man das macht während 4 Jahren, sage ich immer, ein Wort ist ein Wort, dann sollte man sich auch daran halten.
Für euch persönlich, wo ist die Schmerzgrenze? Wann findet ihr denn, das macht keinen Spass mehr?
Kann ich so nicht sagen. Im Moment habe ich noch Spass.
Das war eine kurze Antwort.
Ja, weil es entspricht, oder? Man muss ja immer zuerst den Schmerz spüren und die Schmerzgrenze vielleicht einmal überschritten haben, dass man weiss, wo die Grenze ist. Zumindest bisher bin ich nie an die Grenze gelangt.
Der hat am Anfang von unserem Gespräch auch gesagt, es gehört ein bisschen dazu, zu einer Sportlerexistenz, dass man sowieso angegriffen wird, auch medial angegriffen wird. Ich habe noch immer gelesen, es sei euch sehr sauer aufgestossen, wo man euch als Totengräber bezeichnet hat, sozusagen, weil ihr das Skiteam nicht zu Gold gebracht habt. Der hat gesagt, das ist noch nicht der Grund, dass es mir schlecht ging. Wann ging es euch schlecht? Ab welchem Moment würde ich sagen, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr aushalten?
Das muss man ja immer im Gesamtkontext sehen und schauen, woher. Das ist irgendein Online-Kommentar von einem Leser gsi, wo das hat geschrieben, wo man ja heute irgendwo weiss, dass die Communities...
Aber es trifft einen, oder?
Der hat getroffen, das ist so. Der hat sicher getroffen, weil ich auch klar der Meinung bin, oder insbesondere in dem spezifischen Case bin ich, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, dass ich die Interessen sogar noch auf die andere Seite auch vertreten habe. Und wenn man mit Unwahrheiten konfrontiert wird von Leuten, die vielleicht eine Gesamtsicht nicht haben, gar nicht können haben, oder weil sie Details nicht kennen, dann trifft einem das sicher. Aber noch eines, ich glaube, wenn man Politiker ist oder wenn man sich irgendwo exponiert, dann muss man auch damit rechnen, dass irgendwann einmal Wind entgegenkommt, wenn man das nicht in Kauf nehmen würde oder damit rechnen, dann wäre man wahrscheinlich naiv.
Zwei kleine letzte Fragen zum Schluss. In einem Monat ist der finale Weltcup in Lenzerheide. Was wünscht ihr euch?
Haufen Schweizer am Start.
Und in einem Monat, in 1,5 Monaten, hat der Geburtstag, 1. April 44. Was wünscht ihr euch?
Zeit mit meiner Familie.
Ich wünsche euch ganz viel Glück, Urs Lehmann, und herzlichen Dank für euren Besuch. Das war der Fokus mit dem Urs Lehmann, Präsident von Swisski. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Und wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik oder sonst Anmerkungen habt, dann schreibt uns ein Mail. fokus@srf3.ch. Fokus mit C @srf3.ch.